Es ist eigentlich wichtig, auf sein Bauchgefühl insgesamt zu hören. Und mal kann ein ungesundes Pfannkuchen genau das Richtige sein.
Dass gerade die Momente sind, in denen man sich etwas gönnt, die ja so zu einem ausgeglichenen und glücklichen Leben beitragen. Denn Gesundheit bedeutet eben auch, das Leben genießen zu können.
Dass es eine App ist, die die NutzerInnen nicht an den Bildschirm bindet, sondern eher auch animiert, dann in der realen Welt die Übung durchzuführen.
Mit Klang, der Podcast der Lebenshilfe Hamburg in schwerer Sprache.
Herzlich willkommen bei Mitklang. Mein Name ist Hannah Wörl und heute möchte ich mit meinen Gesprächspartnern über die Bedeutung von Gesundheit und auch Gesundheits-Apps für das Glück im Sinne einer guten Lebensführung sprechen. Und das soll dann auch vorläufig der krönende Abschluss unserer Auseinandersetzung mit dem Glück als Schwerpunktthema sein. Ich habe heute gleich drei Gesprächspartner. Das ist zum einen Dariusz Afrugde vom Projekt Besser Gesund Leben. Hallo Dariusz.
Ja, hi Hanna, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Und dabei ist auch Svante Borsutski vom Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg-Eppendorf, die schon einmal hier zu Gast war. Hallo Svante.
Hi Hanna, ja, vielen Dank, dass ich auch nochmal dabei sein darf.
Und bei uns sitzt auch Jasmin Aust, meine Kollegin. Hallo Jasmin.
Hi Hanna.
Ja, ihr beiden, du und also Jasmin und Svante, ihr werdet uns etwas über die mittlerweile preisgekrönte Glücklich-App auch wieder erzählen. Aber möchtet ihr euch erstmal kurz selber vorstellen?
Ja, hi, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Mein Name ist Dariusz Afrugde. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, kurz HAW Hamburg, im Forschungsprojekt Besser Gesunde Leben, einem Innovationsfondsprojekt des gemeinsamen Bundesausschusses, das sich mit der Gesundheitsförderung von Menschen mit Lernschwierigkeiten beschäftigt. Wir sind ein großes Verbundprojekt. Unter anderem arbeiten wir zusammen mit der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, der Hochschule Bielefeld, der AOK Rheinland-Hamburg, der Mobilkrankenkasse und dem Deutschen Krankenhausinstitut.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein, meinen ersten Podcast aufnehmen zu dürfen. Mein Name ist Jasmin Aust und ich freue mich, dass ich jetzt seit Januar hier das tolle Projekt unter anderem mitbegleiten darf zur Glücklich-App. Das ist ja eine Selbsthilfe-App. Ich finde das Projekt einfach super spannend und finde es toll, dass wir da jetzt gerade auch vor allem in diesem Jahr, in den letzten Monaten viel erreicht haben mit.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich bin Svante Borsutski und ich bin Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uniklinik in Hamburg im Forschungsbereich klinische Neuropsychologie und Psychotherapie und arbeite jetzt schon eine ganze Zeit in dem Projekt Glücklich, wo es eben ja um die Glücklich-App geht, eine Selbsthilfe-App für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und psychischen Problemen beziehungsweise dieser Zielgruppe, die etwas für ihr mentales Wohlbefinden tun wollen. Daher haben wir eine App gestaltet, die barrierefrei ist und mit der man das seelische Wohlbefinden verbessern kann.
Schön. Herzlich willkommen nochmal.
Ja, danke, danke.
Dariusz, wie wichtig ist denn Gesundheit für eine gute Lebensführung oder auch für ein erfülltes Leben?
Ja, Gesundheit ist natürlich sehr wichtig. Ja, ich würde sagen, eine wesentliche Voraussetzung eben für ein vor allen Dingen erfülltes und auch selbstbestimmtes Leben. Und gerade eben für Menschen mit Lernschwierigkeiten, also auch die Zielgruppe in unserem Projekt, spielt Gesundheit eine zentrale Rolle, weil wir festgestellt haben, diese Zielgruppe häufig zusätzlichen und vermehrt gesundheitlichen Risiken ausgesetzt ist, ja, zum Beispiel ganz klassisch eben Übergewicht, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch ja viel in Richtung Mangel- und Fehlernährung, ja, dass sie sich eben schlecht in Anführungszeichen ernähren. Ja, unser Projekt Besser Gesund Leben setzt genau hier an, um die Lebensqualität und Gesundheit dieser Menschen durch gezielte Prävention und Gesundheitsförderung zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit, also die Resilienz, eben zu fördern.
Ja, ihr begleitet ja Menschen mit Lernschwierigkeiten in eurem Projekt ein Jahr lang im Gesundheitsfonds.
Richtig,
oder
ja.
Habt das schon meistens gemacht?
Genau.
Und wie sind da oder waren die Abläufe in der Begleitung?
Also wir sind ja ein Forschungsprojekt, das aber einen ganz starken Praxispart hat, einen Interventionspart. Ja, also wir arbeiten sehr eng und individuell mit unseren Teilnehmenden zusammen. Sprich, Pflege- und Gesundheitsexpertinnen übernehmen bei uns die Funktion von ja regional verankerten Expertinnen. Das heißt, wir sind in allen 7 Hamburger Bezirken mit diesen Pflege- und Gesundheitsexpertinnen vertreten, die dort aus den fallbezogenen Erkenntnissen ja Angebote präventiver gesundheitlicher Versorgung kooperativ koordinieren, also im jeweiligen Bezirk auch mit den verschiedenen Gesundheitsakteuren, wie ja beispielsweise eben auch Ärztinnen und Ärzte.
Und nutzt ihr auch Gesundheits- oder Selbsthilfe-Apps in der Beratung und Begleitung?
Ja, also es ist natürlich ein interessantes Thema, auch in unserem Projekt, auch für unsere Zielgruppe, denn wir sind so vorgegangen im Projekt, dass wir zu Beginn haben wir eine umfassende Gesundheitsanalyse vorgenommen der jeweiligen Teilnehmenden und eine Analyse des Sozialraums, ja, also wo leben sie, wie sieht's da aus? Und darauf aufbauend haben unsere Expertinnen mit den Teilnehmenden gemeinsam individuelle Präventionspläne entwickelt in den Bereichen Bewegung, Stress, Sucht und Ernährung, auch mit regelmäßigen Terminen. Und dort eben kommen auch verschiedene Tools zum Einsatz, unter anderem auch Apps, aber natürlich nicht von uns selbst entwickelte Apps, sondern eher eben Apps, die natürlich schon auf dem Markt sind, vielleicht auch wirklich barrierefrei. Das ist uns sehr wichtig für die Zielgruppe, eben als zusätzliche Unterstützung.
Und was hat euch bisher in der Beratung und Begleitung am meisten überrascht?
Also eine der größten Überraschungen war auf jeden Fall, wie stark die Motivation unserer Teilnehmenden von der persönlichen Beziehung unserer Expertinnen abhängt. Ja, also wie schon angesprochen, in jedem Bezirk haben wir mindestens eine Expertin, die wirklich sehr eng auch mit den Teilnehmern zusammenarbeitet. Und dabei zeigt sich immer wieder, dass der individuelle Kontakt und die vertrauensvolle Atmosphäre wirklich wesentlich dazu beitragen, dass eben unsere Gesundheitsmaßnahmen, Präventions- und Geförderungsmaßnahmen erfolgreich angenommen und umgesetzt werden.
Liebe Jasmin und liebe Swantje, ihr habt ja am 25. September in Berlin den Digitalpreis der Caritas für die Glücklich-App erhalten. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Swantje, wie war das denn für dich, da für die Glücklich-App auf der Bühne zu stehen?
Ja, es war natürlich super aufregend. Wir haben uns riesig gefreut, diese Auszeichnung zu bekommen. Auch wirklich eine riesige Chance, um das Projekt nach außen zu tragen, um Aufmerksamkeit darauf zu richten und wirklich Menschen zu erreichen, die auf solche Art Unterstützung angewiesen sind. Ja, genau, deswegen war das wirklich schön.
Wie war es für dich?
Ja, schön und aber auch gleichzeitig sehr aufregend. Ich weiß noch genau dieser Moment, dass ich als erstes dann irgendwie ins Mikro sprechen musste und ist auf jeden Fall die vorbereitete Rede, die war zwar sehr gut, dann vor allem für das Interview im Anschluss, das auch demnächst noch veröffentlicht wird, aber so in dem Moment dann sich doch irgendwie frei nochmal drauf zu berufen, was haben wir denn gemacht. Aber das richtig Gute war, die Glücklich-App selbst hat mir da geholfen. Ich habe wirklich tatsächlich nämlich an dem Morgen noch hier in Hamburg, aber dann auch in Berlin eine Übung gemacht, irgendwie ruhige Atmung oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und das hat mir tatsächlich in dem Moment nochmal geholfen. Ich habe das genau dann gesagt und dann war das tatsächlich echt ein schöner Moment insgesamt, aber auch, dass wir einfach die App dort präsentieren konnten.
Ja, wir werden auch genauer auf die Glücklich-App zu sprechen kommen. Aber Swantje, ihr habt im Forschungsbereich Neuropsychologie ja langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Selbsthilfe-Apps im Gesundheitsbereich. Welche Rolle können denn überhaupt Selbsthilfe-Apps in einem gesunden Leben einnehmen?
Ja, also erstmal ist es eine wunderbar niedrigschwellige Möglichkeit, um Menschen zu erreichen, die etwas in unserem Fall für das mentale Wohlbefinden tun wollen. Ergänzend zu dem, was Darius gerade schon eingeführt hatte, zum Bereich Gesundheit, ist unser Schwerpunkt natürlich auf der mentalen Gesundheit, wo auch gerade in der Zielgruppe ein großer Bedarf besteht, da die oft durch die herkömmlichen Versorgungsangebote so ein bisschen durchrutschen und da so eine Lücke klafft. Und mit solchen Apps kann diese Lücke dann eben geschlossen werden. Und strukturell kann man sagen, dass man da so an 3 Punkten ganz gut anknüpfen kann oder mindestens 3 Punkten. Das ist einmal die Prävention, wo vielleicht auch ein bisschen der Bereich Entstigmatisierung reinfallen würde. Also einfach durch dieses vielleicht auch tägliche Nutzen einer App, dass es dann in den Alltag übergeht. Wir vergleichen das immer mit dem Zähneputzen, das tut man auch täglich und so sollte man auch jeden Tag was für die mentale Gesundheit tun. Und das wird dann in gewisser Weise so normal, dass es eben zur Entstigmatisierung beiträgt. Dann kann es natürlich auch zur Überbrückung dienen, zur Überbrückung von Wartezeiten. Menschen, die vielleicht eher ja, in ländlicheren Gebieten leben oder nicht so einen Zugang zu Angeboten haben, können dann solche Interventionen gut nutzen. Es kann begleitend zu herkömmlichen Therapien genutzt werden, um auch diese Erfolge oder Ergebnisse zu verstetigen. Das ist ja auch ganz elementar, dass nicht nur in Therapiesitzungen sozusagen gearbeitet wird, sondern auch das, was zwischen den Sitzungen im Alltag passiert, vertieft wird. Und als letztes sind solche Apps super hilfreich zur Nachsorge, also nach einer erfolgreich abgeschlossenen Behandlung.
Nun konkret zur Glücklich-App. Jasmin, du hast eben gesagt, das hat dir selbst persönlich bei der Preisverleihung sehr geholfen, die App. Was findest du denn allgemein so das Besondere an der Glücklich-App?
Also ich finde, die App ist so einfach aufgebaut, dass ja sie für alle genutzt werden kann oder beziehungsweise auch von allen Menschen genutzt werden kann. Die Barrierefreiheit, die Dariusz ja auch schon angesprochen hat, in dem Kontext ist da total wichtig. Und wir haben das halt umgesetzt durch die leichte Navigation, die leichte Sprache. Also alle Übungen sind leicht platziert. Und ja, die verschiedenen Übungen, die können gelesen werden, sie können aber auch angehört werden. Und ja, wir überlegen ja immer insgesamt, wie einfach wir das auch mit Piktogrammen und Grafiken dann noch zusätzlich dort hinterlegen können, damit sie weiterhin barrierefrei und leicht zugänglich für alle ist.
Ja, das Thema der App war ja zunächst das Selbstwertgefühl, ne? Aber jetzt gibt es auch ein neues Thema in der Glücklich-App und auch einige Veränderungen im Aufbau und in der Navigation. Und ich habe gehört, weitere Themen und Veränderungen sind auch bei euch in Vorbereitung. Worum geht es denn genau und warum habt ihr euch dafür entschieden?
Vielleicht noch wichtig vorweg zu sagen, dass ja die Menschen mit Beeinträchtigungen, die uns ja tatsächlich sehr im Großen da auch bei unterstützen als Expertinnen in eigener Sache, dass die ja auch gesagt haben, okay, was wünschen sie sich denn noch an Themen, was wünschen sie sich denn auch noch an Funktionen oder was ist. Wir sehen ja auch in der Prüfung, in der Usability-Testung, was dann doch noch zu kompliziert ist oder auch nicht. Und so geben sie uns dann auch immer Rückmeldungen. Seit April, das war, glaube ich, so mit das Erste, was ich ja mit begleiten durfte bei der Glücklich-App, seitdem ich ja hier bin, seit Januar, war das extra Thema Essen. Und seit April ist das App-Update dann ja auch veröffentlicht und ja, jetzt kommen auch noch weitere Themen hinzu. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ja, wir haben diese Basisübung, das sind 37 Stück. Und wenn man sich die selber nochmal anguckt, dann kann man auch da sagen, dass es eigentlich vier Kategorien sind. Und da wurde dann festgelegt, das sind jetzt so unsere Standardthemen. Und dann gibt es aber auch noch extra Themen, die dann ja aktiviert, aber auch deaktiviert werden können, weil die vielleicht für einen selbst nicht unbedingt interessant ist. Dariusz, du hast ja auch gesagt, dass ja Ernährung ein total wichtiges Thema ist, aber absolut, es ist halt vielleicht auch nicht für alle Personen, weswegen wir da dann gesagt haben, okay, das ist dann ein Thema, was ausgeblendet werden kann. Ähnlich wie jetzt das Thema, mit dem wir gerade in Vorbereitung sind, das sind Übungen zum Thema Sichersein. Das sind dann auch Themen, die in Richtung sexuelle Sicherheit gehen und die sind dann vielleicht auch nicht für alle Personen interessant, sodass da dann auch freiwillig entschieden werden kann, ob man die mit eingeblendet haben möchte oder auch nicht.
Und dadurch musstet ihr dann die Navigation noch ändern.
Genau, und das war dann so der hauptschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine andere Form der Navigation, dass man die Übung doch nochmal auch themensortiert ja schneller finden kann und sie nicht wie vorher alle in einer Liste waren, weil das würde sehr, sehr, sehr lang werden. Und vielleicht möchte man ja auch mal mit einem Freund, einer Freundin die gleiche Übung machen oder auch in einem Gruppenkontext stelle ich mir das eigentlich auch sehr gut vor, dass man ein und dieselbe Übung macht und dann findet man die so um einige schneller.
Das waren hier, als du letztes Mal bei Mitklang schon über die Glücklich-App berichtet hast. Da hast du von deinen Erfahrungen mit eurer Zielgruppe erzählt und die waren in der anfänglichen App-Entwicklung für dich noch recht neu. Konntest du jetzt angesichts der neuen Themen auch neue Erfahrungen hinzugewinnen?
Also ich glaube, für mich hat sich weiter bestätigt, wie wichtig der Austausch ist, auch mit der Zielgruppe. Ja, um einfach zu verstehen, was vielleicht noch Schwierigkeiten sind, was sind Wünsche, was soll angepasst werden, welche Themen sind auch relevant für die Zielgruppe. Ich habe aber über die Zeit auch gelernt, dass man ruhig mutig sein darf. Wir haben gegen alle Erwartungen wirklich viele Menschen rekrutieren können. Die Nachfrage nach der App ist wahnsinnig groß. Also ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, im Austausch mit der Zielgruppe zu sein und dann ruhig die Dinge auch umsetzt.
Darius, euer Projekt ist ja auch ein Forschungsprojekt, hast du schon erwähnt. Welche Ergebnisse konntet ihr denn gewinnen und wie seid ihr methodisch vorgegangen?
Ja, also unser Projekt basiert auf einem sogenannten Mixed Methods Ansatz. Das heißt, wir haben sowohl quantitative als auch qualitative Daten erhoben, um ein möglichst umfassendes Bild zu gewinnen. Das sind also wissenschaftliche Fragebögen, die wir verwendet haben, eben aber auch Interviews, die wir durchgeführt haben. Das alles natürlich entsprechend für die Zielgruppe möglichst in leichter Sprache. Allerdings müssen wir sagen, diese wissenschaftlichen Fragebögen, die wir verwendet haben, die sind standardisiert und diese liegen nicht, ja leider muss man sagen, eben nicht in leichter Sprache vor, sodass wir hier die Inhalte, soweit es ging, mündlich gemeinsam mit den Teilnehmenden und den Bezugspersonen besprochen haben. Und ja, zu den Ergebnissen, also unsere ersten Ergebnisse zeigen, dass regelmäßige Beratung und Begleitung deutliche positive Effekte auf das Gesundheitsverhalten der Teilnehmenden haben, insbesondere in den Bereichen Ernährung und Bewegung. Die Bereiche Stress und Sucht sind so ein bisschen zu kurz gekommen im Projekt. Das liegt vielleicht eben auch daran, dass ja natürlich die Teilnehmenden verschiedene Interessen haben und in den Bereichen vielleicht nicht ganz so sensibilisiert sind. Weiterhin konnten wir feststellen, dass die Lebensqualität signifikant verbessert werden kann. Ja, das bedeutet also, wir konnten innerhalb von 12 Monaten wirklich einen Unterschied im Gesundheitsstatus feststellen. Insgesamt zu unseren Methoden. Unsere Methode umfasst eine sogenannte randomisierte, kontrollierte Studie. Ja, kennt ihr wahrscheinlich mindestens vom UKE, eben auch als RCT bekannt und in der die Teilnehmenden eingeteilt werden in Interventions- und Kontrollgruppe, sowie schon erwähnt eben qualitative Evolution durch Experteninterviews. Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass eben auch die Kontrollgruppe nachgelagert diese Intervention bekommen hat. Ja, normalerweise ist es ja eben so, man hat eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe, um eben zu vergleichen. Die einen, ja, man kennt das aus dem Medizinbereich, die einen kriegen dann eben Medizin und die anderen vielleicht ein Placebo eben. Und bei uns war das natürlich eben wichtig, dass beide unsere Intervention erhalten. Und die Kontrollgruppe hat eben auch nachgelagert eine Intervention erhalten. Besonders hervorzuheben bei uns, auch im methodischen Ansatz, ist die inklusive Forschungsgruppe, die sich aus 5 Menschen mit Lernschwierigkeiten zusammensetzt. Diese Gruppe kommt aus Hamburg und unterstützt unser Forschungsteam aus Bielefeld, dabei auch Fragen zu entwickeln, entwickelt auch eigene Fragen und führt tatsächlich auch eigene Interviews mit unseren Teilnehmenden durch. Also es ist eine Forschungsgruppe, die eben aus Menschen mit Lernschwierigkeiten besteht, die aber nicht Teil der Studienkohorte sind. Ja, also es ist sozusagen eine externe Gruppe.
Und gab es dann so gerade in der anfänglichen Konzeption des Projekts oder der Anfangsphase, gab es da auch irgendwie methodische Herausforderungen dadurch, dass ihr eben Menschen ganz praktisch beratet und begleitet, aber eben auch ein Forschungsprojekt seid?
Ja, auf jeden Fall. Also in dem Bereich gibt es noch nicht so viele so große Projekte wie unseres. Daher gab es einige Herausforderungen und vor allen Dingen auch die Herausforderung, eben die Balance zwischen der praktischen Unterstützung der Teilnehmenden und eben der streng methodischen Vorgehensweise im Forschungsprozess zu finden. Und hier die 2 großen Bereiche Praxis und Forschung, ja, auch auf Seiten der Partner eben wirklich aufeinander abzustimmen. Denn einerseits wollen wir natürlich den Menschen direkt helfen, so gut es geht. Andererseits müssen wir natürlich auch wissenschaftlich exakte Ergebnisse erzielen und liefern. Und diese duale Aufgabe erfordert einfach hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von unserer Seite aus im Projektmanagement und auch für alle Partner und Partnerinnen im Projekt. Aber vor allen Dingen auch die teilnehmenden Menschen mit Lernschwierigkeiten und ihr gesamtes Unterstützungssystem, also auch eben ihre Familie, ihre Bezugspersonen, möglicherweise ihre Einrichtung, sind dabei gefordert und müssen zum Beispiel zusätzliche Zeit für die Forschung investieren, weil sie ja auch eben Zeit einräumen müssen, um die Fragen zu beantworten. Ja, und dafür auch nochmal wirklich Dankeschön an eine Teilnehmende, die das jetzt vielleicht hören.
Ja, Svante, du kommst ja auch aus dem Forschungsbereich. Und vor etwas über einem Jahr fand ja eine Wirkungsstudie zur Glücklich-App statt, die ihr vom Universitätsklinikum begleitet habt aus Forschungshinsicht. Und welche Methoden wurden dann hier angewandt und was waren die Ergebnisse?
Ja, ganz ähnlich wie in dem Projekt Besser gesund leben haben wir auch ein RCT, also eine randomisiert kontrollierte Studie durchgeführt, was so dem Goldstandard entspricht für Interventionsstudien. Bei uns war das Design so, dass wir vorab eine Online-Befragung hatten. Also wir haben tatsächlich uns für eine Online-Studie entschieden, wo wir vorher auch durchaus unsicher waren, ob das funktioniert mit der Zielgruppe. Mussten da einige Besonderheiten beachten, also zum Beispiel, dass vielleicht nicht alle Teilnehmenden selber lesen können. Also haben wir die verschiedenen Items dann auch als Audio-Option übersetzt. Wir hatten die Möglichkeit, dass man bei Fragen euch von der Lebenshilfe anruft und dort Unterstützung bekommt oder die Möglichkeit, ein Pfad zu wählen, dass eine Betreuungsperson für einen die Umfrage ausfüllt. Also vorab gab es diese Umfrage. Unsere Endpunkte waren depressive Symptomatik, Selbstwert und Lebensqualität. Wir hatten das Glück, dass es hierzu standardisierte und validierte Fragebögen gab, auch für die Zielgruppe. Und nach dieser Befragung wurden dann die Teilnehmenden randomisiert in entweder die Interventionsgruppe, die dann die Glücklich-App direkt erhalten hat, oder eine Wartegruppe. Dann war der Interventionszeitraum 4 Wochen. Das heißt, in diesem Zeitraum durfte die Glücklich-Gruppe dann die App nutzen, wurde eingeladen, das dann auch intensiv zu tun. Und nach den 4 Wochen haben wir dann erneut die Fragebogen nochmal an alle Teilnehmenden gesendet. Und zusätzlich zu unseren Fragebögen zu den Hauptendpunkten, also das war ja Depressivität, Selbstwert und Lebensqualität, haben wir noch offene Fragen, subjektive Einschätzungen und weiteres erhoben. Und genau, dann waren die Ergebnisse eben so, dass in allen Bereichen sich die Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe verbessert hat, beziehungsweise Depressivität sich reduziert hat. Und gleichzeitig wurde mit 98% die Qualität der App als gut oder sehr gut bewertet. Und auch knapp 98% haben gesagt, dass sie die App einem Freund oder einer Freundin weiterempfehlen würden. Dann können wir also sagen, dass wir sehr glücklich mit den Ergebnissen sind und unsere App tatsächlich wirkt.
Ja, toll. Also sehr positive Ergebnisse, wie ihr ja auch hattet von dem Projekt Besser gesund leben. Also es waren ja auch überwiegend positive Ergebnisse, wie ich das verstanden habe. Ja. Und ihr wart ja auch in den letzten Monaten schon sehr viel unterwegs, um die Ergebnisse von dem Projekt zu präsentieren. Das Projekt neigt sich ja auch so ein bisschen dazu. Und wie war denn da die Resonanz?
Ja, also erst einmal, unser Projekt geht noch bis März 2025. Deswegen haben wir noch nicht endgültige Ergebnisse in allen Bereichen. Ja, du wirst das kennen, so ein bisschen vom UKE, das dauert dann natürlich, aber soweit wir eben die bisherigen Projektergebnisse vorstellen konnten, international auch, war die Resonanz durchweg positiv. Also wir haben unser Projekt sowohl im deutschsprachigen Raum, wie zum Beispiel in Wien bei einem Pflegeethikkongress vorgestellt, als auch international, zum Beispiel im Sommer in Chicago beim Weltkongress rund um Menschen mit Lernschwierigkeiten. Es war ein sehr schöner, auch inklusiver Kongress, wo eben auch Menschen aus der Zielgruppe mit dabei waren. Oder in Polen bei einem Gesundheitsförderungskongress und auch in Schottland bei einem Pflegeexpertisekongress vorgestellt.
Ja, also wirklich sehr international.
Ja, und dabei muss man sagen, hat sich gezeigt, dass das Thema Gesundheit und Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten zwar wirklich auf großes Interesse stößt, aber die meisten Projekte und Initiativen eher nicht irgendwie sich mit Menschen mit Lernschwierigkeiten beschäftigen, sondern wir schon mit unserem Projekt ein nischiges Thema, vor allen Dingen in den europäischen Kontext waren. Ja, umso wichtiger ist es für uns, finden wir natürlich auch mit anderen Projekten gemeinsam, dass wir Menschen mit Lernschwierigkeiten auch auf der wissenschaftlichen Bühne wirklich vermehrt Aufmerksamkeit geben Und besonders unsere praxisnahen Ansätze und die Einbindung der Teilnehmenden in den Forschungsprozess wurden dabei insgesamt begrüßt. Und viele Institutionen und Fachkreise haben sich aktiv erkundigt und sehen das natürlich auch als wichtiges Zukunftsthema.
Ich möchte nochmal kurz auf die Glücklich-App zu sprechen kommen, um dann euch allen eine kleine Abschlussfrage zu stellen. Also man kann ja in der Glücklich-App sich erinnern lassen, täglich die Übung zu machen oder eine Übung zu machen. Und mittlerweile kann man auch individuell immer die Uhrzeit einstellen, zu der man erinnert werden möchte an die Übung. Oder man, natürlich kann man sie aber auch zum Glück ganz ausschalten, die Erinnerung. Und das ist auch so mein Punkt, weil also wenn man einfach keine Lust dazu hat, an einem Tag jeden Tag die Übung zu machen. Aber ich stelle mir vor, dass trotzdem Messgeräte und auch Apps ja irgendwie auch dazu verleiten können, dass man sich das Leben ganz schön durchtaktet auch dahingehend. Und was denkt ihr denn, also wie wichtig findet ihr es für ein gutes oder vielleicht auch für ein gesundes Leben, auch mal einfach so 5 Grad sein zu lassen?
Ja, also ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Aus Sicht als angehende Psychotherapeutin und wenn ich jetzt bedenke, dass die App in einer depressiven Gruppe oder auch von depressiven PatientInnen genutzt wird, würde ich eher denken, dass die PatientInnen die Tendenz haben, sich zurückzuziehen, inaktiv zu werden. Und ich glaube, gerade dann ist es sehr hilfreich mit diesen Erinnerungen, um auch wieder vielleicht sich etwas zu strukturieren oder so ein bisschen den Antrieb zu steigern. Die App richtet sich aber ja nicht nur an Menschen, die wirklich an einer Depression leiden, sondern grundsätzlich an alle möglichen Menschen. Ich hatte ja auch eingangs gesagt, wo solche Apps überhaupt in welchen Kontexten Anwendung finden können, also auch zur Prävention, Nachsorge oder wie auch immer. Und genau, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch mal 5 gerade sein zu lassen. Wir haben ja so ein kleines Belohnungssystem in der App integriert, also dass man für eine abgeschlossene Übung ein Sternchen bekommt und dann auch in der Wochenübersicht entweder eine Bronze-, Silber- oder Goldmedaille, wenn man die App genutzt hat. Hier ist es aber auch so programmiert, dass man nicht täglich eine Übung abschließen muss, sondern dass es auch reicht, wenn man vielleicht auch mal irgendwie nur jeden zweiten Tag oder so eine Übung macht. Und ganz wichtig finde ich an der Stelle auch nochmal zu sagen, dass es eine App ist, die die NutzerInnen nicht an den Bildschirm bindet, sondern eher auch animiert, dann in der realen Welt die Übung durchzuführen und dass die Übungen tatsächlich ziemlich kurz sind. Ich glaube, es lässt sich auch gut in den Alltag integrieren und bei Bedarf eben auch täglich. Das ist aber auch in Ordnung, mal einen Tag so außen zu lassen.
Definitiv, ja.
Passend habe ich Freitag dazu was gelesen, ziemlich viele Seiten, die genau den Gesundheitsaspekt mit der Digitalisierung in Verbindung gebracht haben. Viele Artikel, das war von der Bundeszentrale für politische Bildung und ja, sehr zu empfehlen. Und genau, der eine Artikel hat sich auch ganz konkret mit dem Thema Gesundheit und Gesundheits-Apps auseinandergesetzt und auch da die kritische Beurteilung ganz klar in den Vordergrund gestellt, dass man ja ganz oft eigentlich viel zu sehr sich trackt, sich dann aber auch mit Freundinnen und Freundinnen vergleicht, wie gut man denn ist. Und das Bonussystem, also auch die Krankenkassen, das ja teilweise dann auch fördern, was man dann ja eigentlich auch schon wieder schauen müsste, okay, wie gut ist da auch tatsächlich die Technik? Und eine Überwachung des Schlafes muss ja auch nicht oder könnte ja auch wieder Ängste auslösen oder ähnlich. Also auch da müsste man dann ja nochmal genau schauen, dass es diese Themen ja auch anders gelesen werden können oder diese Werte auch anders gelesen werden können und immer im Großen und Ganzen betrachtet werden kann und dass man nicht einfach immer ein vorgegebenes, perfektes Bild vom Körper zeichnet. Also ich merke jetzt schon wieder, okay, es ist gerade kurz nach 4 und es ist schon irgendwie wieder halb dunkel. Das macht ja auch was mit seinem Körper. Und ja, ich denke einfach, es ist eigentlich wichtig, auf sein Bauchgefühl insgesamt zu hören und mal kann ein ungesundes Pfannbrötchen genau das Richtige sein, wenn das nicht dazu oft ist oder sonst wie.
Oder man genau dann gleich wieder an sein nächstes Trainingsprogramm denkt, ja, dass man
genau, dass man das dann ins Extreme eigentlich bringt. Und ich finde, da ist auch genau Glücklich irgendwie eine sehr gute Mischung. Und ich gehe aber auch da erstmal davon aus, so mit den Apps, die ich in dem Kontext kenne, sind nicht so viele, die da ja auch dann achtsam mit umgehen und aufmerksam vor allem mit diesem Thema.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall eben, was die Glücklich-App eben da auch in dem Bereich macht und dass sie euch auch bis hin zu ihr Suchtverhalten, die man irgendwie mit einem Handy aufbringen kann, beschäftigt. Ich selbst stelle mir auch, also nicht nur beruflich, sondern eben auch privat, oft diese Frage, wann gönnt man sich denn etwas und wann ist es zu viel, wann ist es vielleicht zu wenig. Also ja, also ein gesundes Leben bedeutet natürlich nicht nur irgendwie strikte Regeln zu befolgen, sondern auch Raum für Flexibilität und Freude zu lassen, also ja eine gewisse Balance herzustellen. In unserem Projekt war es uns von daher eben auch wichtig, dass wir wirklich die Präventionspläne individuell erstellen, weil jeder andere Stärken und Schwächen hat und auch Vorlieben. Und ja, auch natürlich dann gewisse Pläne einzuhalten, aber die jetzt auch nicht zu strikt zu sehen, also die auch dem Gegenüber anzupassen. Wir kennen das alle irgendwie so aus dem Alltag. Ihr hattet jetzt auch viel mit Apps, eben ja über Apps gesprochen. Ich kenne das auch selbst, wann Schritte tracken und wann wird es zu viel. Ich weiß, es gibt auch gewisse Apps, die dann wirklich mit so Triggern arbeiten, ja, die dann Push-Benachrichtigungen schicken und sagen, so viele Schritte hast du heute noch nicht erreicht. Und das ist ein Verhalten, wo ich dann bei mir selbst vorsichtig bin. Aber ja, im Kontext eben, wann gönnt man sich was, wann gönnt man sich vielleicht auch weniger, denke ich, dass manchmal es gerade die Momente sind, in denen man sich etwas gönnt, die ja so zu einem ausgeglichenen und glücklichen Leben beitragen. Denn Gesundheit bedeutet eben auch, das Leben genießen zu können.
Dann suchen eure Pflegeexpertinnen wahrscheinlich auch, ja, die suchen ja bestimmt auch dann mit den Leuten, die beraten werden, immer aus, welcher Sport macht ihnen denn besonders Spaß.
Ja, und so. Auf jeden Fall.
Zum Glück ist es ja so, dass Sport auch Spaß machen kann.
Genau. Also was macht Spaß und vor allen Dingen auch, was ist vorhanden in den jeweiligen Bezirken? Weil wir wissen ja alle, es ist nicht alles auch barrierefrei vorhanden. Und was kann vielleicht gar eben neu geschaffen werden in dem Bereich?
Ich wollte noch ergänzen, dass wir vor allem aus der Forschung auch wissen, dass eher das entgegengesetzte Problem auftritt. Also dass wir bei diesen digitalen Anwendungen oder Apps für die mentale Gesundheit Schwierigkeiten haben, Menschen Nutzung zu bekommen. Also dass die Adhärenz, sagen wir dann, nicht so hoch ist, wie wir uns das wünschen würden, um auch gute Effekte zu erzielen. Genau, also da tritt das eher nicht auf, dass Menschen es zu viel nutzen, sondern eher zu wenig. Wobei wir in unserer Glücklichstudie da wirklich tolle Ergebnisse hatten. Also dass wir eine ganz hohe Wiedererreichung und die Menschen in der Interventionsgruppe die App viel genutzt haben. Also das war ganz schön zu sehen.
Ja, ich kenne die Glücklich-App ja auch und ich finde, es macht auch Spaß, die zu nutzen. Ja, dann danke ich euch allen für das anregende Gespräch. Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören. Bis bald bei Mitklang.
Dankeschön.
Ja, danke auch. Ciao, ciao.
Mitklang, der Podcast der Lebenshilfe Hamburg in schwerer Sprache.